Während ich hier ganz entspannt auf dem Immokation Sofa liege, laufen die Vorbereitungen für das Immokation Festival auf Hochtouren. 2500 private Immobilieninvestoren treffen sich einmal im Jahr in der Nähe von München und wir machen so viel Immobilien-Content für Einsteiger, Fortgeschrittene. Alles, was ihr braucht. Die Tickets waren letztes Jahr ungefähr um die Zeit dann ausverkauft. Wir haben fast keine mehr. Wer noch dabei sein will, jetzt ganz schnell sein. Immokation.de/Festival. Wir freuen uns riesig auf euch.
Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Was tun mit Gas, Etagenheizungen oder Nachtspeicheröfen? Irgendwann müssen die ja ersetzt werden, spätestens bis 2045. Und die großen Wohnbaukonzerne, zum Beispiel die LEG, haben gerade ihre Richtung entschieden. Und wir haben auf einer Mastermind dieses Thema auch intensiv diskutiert mit anderen Investoren. Und was dabei rausgekommen ist, gibt's jetzt in diesem Video. Viel Spaß.
Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
Also das wird wahrscheinlich ein relativ kompaktes Video. Mir geht es nur darum, euch eine Sache mitzugeben, die wir teilweise auch schmerzhaft bei uns schon im eigenen Bestand lernen mussten, weil wir ein Heizungssystem schon mal ausgetauscht haben bei einem größeren Haus, wo wir im Nachgang das wahrscheinlich anders gemacht hätten. Und dieses Thema hat ja deutlich an Fahrt aufgenommen und ist für viele Investoren oder für viele Immobilienkäufer auch gerade ein Thema. Und Immobilien, die energetisch nicht saniert sind, haben deutliche Wertabschläge. Das nimmt gerade immer mehr zu, wo das vor 3 Jahren den Energieausweis hat niemand interessiert. Und jetzt aktuell, wenn ihr eine Immobilie ankauft, dann guckt ihr wahrscheinlich schon selber ordentlich drauf. Und man weiß eben, der Wert der Immobilie wird auch deutlich dadurch beeinflusst, ob sie in einer guten oder schlechten Energieeffizienzklasse ist. Dann gibt es natürlich einmal das Thema Dämmung und dann gibt es eben als zweites das Thema Wärmeerzeugung. Und wir haben dann auf dieser Mastermind, wo wir diskutiert haben, da haben wir auch mal ein paar typische Beispiele besprochen, was dann wahrscheinlich so die Lösung ist, wie man diese Immobilien über die nächsten Jahrzehnte fit macht. Zuerst nochmal ganz kurz die Rahmenbedingungen, dann sage ich euch, was eben die LEG, ein großer Wohnungsbaukonzern, jetzt entschieden hat und was wir glauben, was wahrscheinlich ein Modell ist und zwar speziell für eben Immobilien, die es sehr, sehr viel in Deutschland gibt, die Etagenheizsysteme haben, also eine Gas-Etagenheizung oder einen Nachtspeicherofen. Also was ist nochmal los grundsätzlich beim Thema Energie? Erstmal müssen wir CO2-neutral werden bis 2045. Wir dürfen keine fossilen Brennträger mehr verwenden ab 2045. Die EU will das jetzt sogar gerade noch ein bisschen nach vorne ziehen, aber mal grundsätzlich, glaube ich, sind zwei Botschaften drin. Zum einen, das passiert. 2045 dürfen wir nicht mehr mit Gas zum Beispiel heizen. Aber zum Zweiten, das passiert 2045, vielleicht auch ein bisschen früher, aber das ist noch ein relativ langer Zeitraum. Das heißt, es geht jetzt hier nicht darum, dass eine Rieseneile verbreitet werden muss und ihr morgen handeln müsst, aber wer sich Immobilien kauft, auch als Kapitalanlage, für den ist mit Sicherheit gut, das Thema gehört zu haben. Zweitens, und das gilt schon etwas kurzfristiger, brauchen Heizungen, wenn ihr sie jetzt neu einbaut, bald einen Anteil von 65% erneuerbarer Energien. Wann das dann genau verpflichtend ist, hängt davon ab, je nachdem, wo die Immobilie steht, muss dann eben die Kommune eine Wärmeplanung vorlegen, ob es zum Beispiel Fernwärme gibt. Das passiert so im Zeitraum 2026 bis 2028. Und dann ist man danach eben verpflichtet, wenn man seine Heizung tauscht, eine neue Heizung einzubauen mit Anteil 65% erneuerbarer Energien. Und grundsätzlich, das gilt auch schon länger, 30 Jahre alte Heizungen müsst ihr tatsächlich auch austauschen. Jetzt im Moment könntet ihr eine Gasheizung, mal ganz egal ob zentral oder dezentral, wenn die jetzt heute fällig wird, weil sie kaputt ist oder weil sie älter als 30 Jahre ist, könnt ihr sie einfach ersetzen wieder durch eine ganz normale Gasheizung. Das eben wird nur über die nächsten Jahre schwieriger, weil 65% Anteil erneuerbarer Energien umzusetzen ist oder dann eben bis auf einen langen Zeithorizont von 2045 dann vollständig ohne Gas geheizt werden muss. Und jetzt zeige ich euch einmal die Problemstellung, die es gibt. Ich fand das auch immer interessant zu verstehen, als wir angefangen haben, in Immobilien zu investieren. Ja, wir kommen ja auch branchenfremd. Stefan und ich bei der Wirtschaftsinformatik studiert. Und dann war es schon mal ganz interessant zu verstehen, technisch, wie so eine Immobilie eigentlich funktioniert. Und jetzt beim Heizungsthema ist es natürlich dann relativ relevant, einmal zu wissen, was da los ist. Und deshalb hier seht ihr in der Grafik zwei Häuser nebeneinander stehen, ganz simpel dargestellt. Die hat jetzt hier 8 Wohneinheiten. Und einmal gibt es eben einen zentralen Gaskessel, jetzt gehen wir mal von der Gasheizung aus, also ein zentrales Heizungssystem auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein dezentrales Heizungssystem. Was ist jetzt der große Unterschied? Der Unterschied ist, beim zentralen Heizungssystem findet eine Warmwasseraufbereitung, also das Wasser wird warm gemacht, zentral. Also irgendwo im Keller gibt es einen Heizkessel und mit Gas wird dann dafür gesorgt, dass das Wasser warm wird. Und das heißt, durch das Haus fließen Wasserleitungen in die einzelnen Wohnungen und dann ja zum Beispiel eben auch in die Heizkörper rein. Durch die Heizkörper fließt ja Wasser und das ist warm. Und so wird die Wohnung beheizt. Bei einem dezentralen Heizungssystem fließt entweder Gas oder Strom durch das Haus noch durch. Also da kommt unten Gas rein, haben wir hier mit einem schönen Wölkchen dargestellt, oder eben Strom. Und dann fließt Gas durch kleine Leitungen durch das Haus durch und in der Wohnung kommt Gas an und dann hängt quasi ein kleiner Heizkessel, eben eine Gasetagenheizung in jeder Wohnung. Und Warmwasser wird zum Beispiel mit einem klassischen Boiler, wie man das kennt, der irgendwo hängt, wird das Warmwasser auch noch warm gemacht. Das heißt, in jeder Wohnung selbst passiert die Wärmeerzeugung. Oder, was auch sehr verbreitet ist, wir haben auch einige Häuser in NRW, bei denen das der Fall ist. Und das ist eben, da haben wir viel diskutiert, wie werden wir mit diesen Häusern energetisch umgehen in den nächsten 20 Jahren. Da gibt es noch Nachtspeicheröfen. Das heißt, da geht eben Strom, ja, also dann auch ein bisschen mehr Strom als das normale Wohnung braucht, weil es dann eben zum Heizen verwendet wird. Da geht also Strom in die Wohnung rein und da steht ein Nachtspeicherofen, der heißt deshalb so, weil er dann auch Wärme quasi noch speichert, die er dann abgibt. Aber mal grundsätzlich ist es einfach nur eine Stromheizung. Moderner wäre heute eine Infrarotheizung, die mit Strom betrieben ist. Und da gibt es eben ja, den Strom, der in die einzelnen Wohnungen reingeht und in der Wohnung selbst passiert dann eben auch die Wärmeerzeugung. Was bedeutet es jetzt? Ja, es bedeutet, wenn ihr jetzt eine Wärmepumpe einbauen würdet in ein dezentral beheiztes Haus, und zwar so eine Wärmepumpe, wie man das kennt, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eben sich so vorstellt, ich habe eine zentrale Wärmepumpe, die macht irgendwie mein Wasser warm und das fließt dann in die einzelnen Heizkörper rein. Wenn ihr das macht, bei einem Haus, wo es schon eine dezentrale Heizung gibt, dann ist der Aufwand gar nicht so groß, weil dann müsst ihr den Gaskessel im Keller ersetzen durch eine Wärmepumpe im Keller. Wenn ihr aber jetzt bei einem dezentralen Heizsystem das machen müsst, dann wird das unglaublich aufwendig. Wir haben ein 24-Parteien-Haus von Nachtspeicheröfen, also Stromheizungen, umgestellt auf eine zentrale Gasheizung, im Übrigen auch noch mit einer kleinen Wärmepumpe dabei. Das war unfassbar aufwendig, weil ich muss ja dann wirklich Stränge legen und im ganzen Haus quasi, wo es bisher ja keine Wasserleitungen gab, die quasi durchs Haus gehen für die Heizung, die muss ich alle neu verlegen. Entsprechend war das ein sehr großes Projekt. In dem Fall haben wir dann viel Grundriss noch verändert, Wohnungen saniert. Da konnte man das relativ gut noch mitmachen. Trotzdem wäre für uns wahrscheinlich auch dort ein einfacherer Weg gangbar gewesen. Was man sich jetzt tatsächlich auch vorstellen kann und was ja auch als grün gilt, ist erstmal eine Lösung. Ihr könnt in einem Haus, in dem es Nachtspeicheröfen gibt, einfach Infrarotheizungen reinhängen. Das Problem ist, die sind nicht so effizient und ihr bzw. eure Mieter werden relativ viel Strom brauchen, um die Wohnung dann mit diesen dezentralen Infrarotstromheizungen heiß zu kriegen. Wenn ihr das Haus vorher gedämmt habt, dann ist es natürlich deutlich einfacher, dann die Wohnung auch warm zu kriegen. Das heißt, das kann mit Sicherheit ein guter Weg sein, aber es wird eben Ziele geben und ihr werdet daran gemessen werden über die nächsten Jahre als Immobilieninvestor, und es wird auch teurer für euch, wenn ihr das nicht macht, dass ihr auch eben grundsätzlich nicht so viel Wärme verbraucht. Also man könnte ja sagen, naja, Strom gilt ja als grün dann, ja, also weil wir die ganze Stromversorgung quasi auf grün umstellen, also gilt Strom als grün, damit bin ich ja 2045 quasi fein. Das stimmt, aber wenn das Haus dann gänzlich ungedämmt ist, also ein Altbau und ihr habt hier Stromheizungen drin, dann kann es eben trotzdem sein, dass ihr zu einer sehr schlechten Energieeffizienzklasse mit eurem Haus gehört und dass es dann trotzdem für euch unwirtschaftlicher wird, dieses Haus zu betreiben. Also eine Lösung kann sein, dezentral tatsächlich einfach alte Nachtspeicheröfen durch Infrarot zu ersetzen und zu dämmen. Was wir jetzt aber auch spannend fanden, vor allem weil es eben große Wohnbaukonzerne gesagt haben, dass sie mit einer Etagenwärmepumpe, so nenne ich, also einer Luft-Luft-Wärmepumpe, die jeder da irgendwie an seiner Wohnung hängen hat. Sieht vielleicht nicht unbedingt so schön aus, man kennt es teilweise aus den südlichen Ländern, wenn dann überall irgendwo Klimageräte hängen, aber tatsächlich ist das nichts anderes als eigentlich ein Klimagerät und dieses Gerät kann tatsächlich auch dann eine Wohnung klimatisieren. Ihr habt also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, ihr habt da ein dezentrales System in der Wohnung hängen, in Form einer kleinen Wärmepumpe, die die Wohnung beheizen kann, aber im Sommer tatsächlich auch die Wohnung kühlen kann. Die Kosten pro Wohnung sind wahrscheinlich, so haben wir es geschätzt in dieser Runde und da waren auch einige Experten dabei, mit ein paar tausend Euro gut bemessen. Also das kostet mit Sicherheit nicht 10.000 Euro pro Wohnung, wahrscheinlich ein bisschen mehr als 1.000 Euro, vielleicht ist 5.000 Euro ein ganz guter Wert. Da sagten aber alle schon, ja, das ist dann schon relativ dick. Ne? Ihr könnt auch googeln, solche Geräte gibt es eben heute schon. Und jetzt möchte ich euch eben vorlesen, weil das offensichtlich die Richtung ist, die Wohnbaukonzerne dann auch gehen. Im März 2023 hat die LEG Immobilien SE eine strategische Partnerschaft mit Mitsubishi Electric geschlossen, um die Energie- und Wärmewende voranzutreiben. Ziel ist der vorrangige Ersatz bestehender dezentraler Gasheizgeräte gegen die innovative Luft-Luft-Wärmepumpe-Technologie. Nach einer Startphase ist es ab 2027 das Ziel, jährlich mehrere tausend Wärmepumpen in den Bestand der LEG Immobilien zu verbauen. Also die Großen gehen jetzt tatsächlich den Weg und haben so wahrscheinlich einen relativ eleganten Weg gefunden, Etagenheizungen dann auch wieder durch Etagenheizungen zu ersetzen, die dann aber eben CO2-neutral sind. Ja, und das ist ein Weg, ein Beispiel für einen bestimmten Häusertyp, also eben dezentrale Häuser, die es ja viel gibt, wo man mal sehen kann, dass das Schreckgespenst energetische Sanierung eigentlich wahrscheinlich sogar ganz gut handelbar ist und mit Sicherheit eine erhebliche Aufwertung der Immobilie darstellt. Wenn ihr eben sagen könnt, meine Immobilie hat jetzt eine gute Energieeffizienzklasse, ist ja deutlich im Wert gestiegen und das mit einem relativ überschaubaren Invest. Noch drei Hinweise. Zum einen, es ist eine Einigung in der WEG nötig, wenn wir jetzt davon reden, dass euch nicht das ganze Haus gehört, sondern wenn das Haus eben eine Eigentümergemeinschaft ist, euch gehören da vielleicht einzelne Wohnungen drin oder eine Wohnung oder ihr wohnt selber drin und die Wohnung gehört euch, dann müssen die Eigentümergemeinschaften sich über die nächsten Jahre auf einen Weg einigen, den sie gehen wollen. Es kann natürlich nicht sein, dass die Hälfte der Eigentümer sagt, also ich hätte gerne eine zentrale Wärmepumpe. Die andere Hälfte sagt, ich hätte gern Infrarot oder Luft-Luft-Etagenwärmepumpe, sondern das ist ein Prozess, der von den Hausverwaltungen vorangetrieben und moderiert werden muss, in jeder Eigentümergemeinschaft dort den Fahrplan festzulegen. Zweitens, und das habe ich schon ein bisschen angedeutet, was in der Diskussion immer und überall rauskommt, das haben wir auch schon an vielen Stellen gesagt, sehr wahrscheinlich kommt für euch raus Dämmung first. Was ist damit gemeint? Es ist eine Wärmepumpe muss dimensioniert werden und bei einer Gasheizung ist das gar nicht ganz so schlimm, wie die genau dimensioniert wird. Bei einer Wärmepumpe, die ist da sehr sensibel und vor allem ist sie auch sehr viel teurer, wenn ihr sie sehr viel größer dimensioniert. Und deshalb ist es sinnvoll, ein Gebäude vorher im Rahmen der Möglichkeiten, die bestehen, zu dämmen. Man muss auch nicht alles dämmen, also zum Beispiel oberste Geschossdecke, Kellerdecke sind sehr einfach umsetzende Maßnahmen, die schon relativ viel bringen. Fenster ist natürlich ein Thema, Fassade, dann kommt es drauf an, ob das Gebäude überhaupt überall Außenwände hat, kann ja auch eingebaut sein, dann kann man da logischerweise nicht dämmen. Es könnte Denkmalschutz sein, wo man gar nicht dämmen darf, aber grundsätzlich zu überlegen, welche Dämmmaßnahmen will ich denn in den nächsten Jahren, in den nächsten 10 Jahren vielleicht durchführen. Und die zuerst durchführen und dann für eine Heizungstechnologie entscheiden und die umsetzen, ist wahrscheinlich in den meisten Fällen der bessere Weg. Trotzdem gilt, es ist alles sehr, sehr individuell pro Objekt zu bewerten und auch da möchte ich euch einmal den Schrecken nehmen. Wer unseren Podcast hört, hat das auch schon ein paar Mal gehört. Es ist erstmal jetzt keine Eile geboten. Ja, ihr alle wisst, aus dem Heizungshammer wurde eher ein Heizungshämmerchen. Noch muss man aktuell überhaupt nichts tun und es sind auch noch einige Jahre Zeit. Dennoch ist es, glaube ich, sinnvoll für jeden, der sich auch mit einer Kleinwohnung als Kapitalanlage beschäftigt, wo die ja dann Teil einer WEG ist, wo das dort mit der Hausverwaltung vielleicht besprochen werden kann oder für jeden, der auch ein Mehrfamilienhaus hat, sich damit zu beschäftigen, zu sagen, ich hole mir einen Energieberater, der erstellt einen individuellen Sanierungsfahrplan. Der ist auch noch zum Großteil gefördert. Da bleiben vielleicht ein paar hundert Euro bei euch hängen, ja, für ein ganzes Mehrfamilienhaus. Aber dann habt ihr tatsächlich einen Fahrplan und könnt sagen, okay, jetzt über die nächsten Jahre mal die Dämmmaßnahmen und dann vielleicht so im Moment zumindest die Idee, Technologie kann sich auch ändern, dann würde man auf dieses Heizungssystem gehen. Und dann schaut euch immer an, ihr erhöht ja, wie gesagt, den Wert der Immobilie durch solche Maßnahmen und ihr könnt ja auch durch zum Beispiel Modernisierungsumlagen tatsächlich die Miete erhöhen, was ja auch wirklich eine Win-Win-Situation darstellen kann. Wenn euer Haus dann energieeffizienter ist, zahlt ja entsprechend der Mieter auch weniger Nebenkosten. Und da kann man auch sehr gut die Mieter mit ins Boot holen und kann vielleicht wirklich den Wert seiner Immobilie erhöhen, kriegt gleichzeitig noch mehr Miete und der Mieter ist am Ende happy und wir erreichen alle unsere Klimaziele. Das wäre doch sehr schön. Ich bin gespannt. Gibt bestimmt eine rege Diskussion. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr so zum Heizungsaustausch steht. Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.